ARD. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute für einen nahrhaften Frühstücksshake mit Avocado und Banane. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Ich kann nicht mehr wie früher so aktiv am Leben teilnehmen. Ich muss also immer mehr Abstriche machen. Heißt für mich immer eine Salamischeibe nach der anderen wegnehmen aufgrund der fortschreitenden Erkrankung.
Das ist Dirk Schumacher. Er leidet an COPD. Das ist eine chronische Erkrankung der Lungen. Und da ist die Lunge dauerhaft entzündet und das Gewebe verändert sich deshalb krankhaft. Dadurch kriegt er immer schlechter Luft und sein Körper, der leistet Schwerstarbeit jeden Tag. Irgendwann muss er eine Spenderlunge bekommen, sonst kann er nicht mehr atmen. Bei mir im Podcast-Studio ist jetzt Ernährungsdoc Viola Andresen. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Fachärztin für Innere Medizin und Leiterin des Bauchzentrums am Medizinikum in Hamburg. Schön, dass du da bist, Viola.
Hallo Julia, guten Morgen.
Jetzt könnte man ja denken, Lungenerkrankung, was hat das mit Ernährung zu tun? Aber Dirk Schumacher, der war sogar zweimal bei euch Ernährungsdocs, nämlich 2016 und 2023. Und wie es dazu kam und wie die Ernährung ihm bei seiner COPD-Erkrankung helfen konnte und tatsächlich auch immer noch kann, darüber wollen wir in dieser Folge mal sprechen. Vorher sehe ich schon, du hast mir wieder ein bisschen was mitgebracht, nämlich so drei Gläser mit so, wie könnte man das nennen, mousseartigen Konsistenzen drin.
Ja, trau dich ruhig.
Was ist das?
Ja, ich würde sagen, du darfst gerne rausfinden, was da drin ist.
Okay, dann probiere ich mal hier dieses Grüne zuerst.
Das duftet doch ganz gut.
Ich glaube, das brauche ich gar nicht probieren, wenn ich dran rieche. Aber ich probiere es trotzdem, weil ich ein bisschen Hunger habe.
Gut.
Es verklebt sehr den Mund.
Willst du die anderen auch noch probieren oder mal raten?
Ja, ich muss aber erst einen Schluck Wasser trinken. Das roch genauso, wie es schmeckt. Das ist nämlich Kürbiskern.
Mhm, richtig. Und was meinst du, was die anderen beiden sind?
Ich schätze mal, das sind auch irgendwelche pürierten Kerne oder Nüsse.
Mhm.
So, jetzt kann ich auch widersprechen.
Schmeckt auf jeden Fall schon gehaltvoll, ne?
Ja, auf jeden Fall. Mir ist auch fast schon satt nach so einem Teelöffel. Es riecht auch sehr nussig. Es könnte Erdnuss sein. Das ist Walnuss.
Ja, sehr gut. Gute Geschmacksknospen.
Lecker. Das verklebt auch nicht so doll. Da sind noch ein paar Stückchen drin. Das ist sehr lecker. So, und jetzt haben wir hier noch eins, was ein bisschen dunkler braun ist.
Ja. Ich finde, das Grüne sieht fast auch so ein bisschen aus wie Pesto, ne? Könnte man fast verwechseln, ne?
Ja, aber Pesto rutscht ein bisschen leichter durch. Also, geschmacklich war das jetzt nicht schlecht, aber... Mhm. Das könnte Haselnuss sein.
Sieht so ähnlich aus, aber es ist tatsächlich Mandelmus.
Mandelmus, ach so. Ja, also bei Mandel hätte ich jetzt ein bisschen mehr Marzipangeschmack erwartet. Das schmeckt zum Glück nicht nach Marzipan, fast ein bisschen schokoladig. Also alles sehr, sehr lecker, muss ich sagen.
Genau, das sind jetzt tatsächlich alles Nussmuse und die sind einfach sehr gesund. Letztendlich ist es ja nichts weiter als pürierte Nüsse und die haben halt besonders viel Energie und gleichzeitig sehr viele wertvolle Nährstoffe.
Mhm.
Das heißt, Nussmus ist einfach mal eine Alternative zu Nüssen, ist auch in vielen Lebenslagen verträglicher, gerade bei kranken Menschen, die können ja oft nicht ganze Nüsse essen. Und man kann sie einfach wunderbar verarbeiten, diese Muse, in allen möglichen Gerichten, in Smoothies. Man kann sie aufs Brot schmieren, man kann sie beim Backen verwenden, Salatdressings daraus machen und einfach mal, so wie du eben, per Löffel als Snack zwischendurch.
Ja, ich muss gestehen, ich mache mir tatsächlich immer Erdnussbutter aufs Porridge. Was für Nährstoffe ist denn jetzt in diesen Nussmusen drin?
Ja, also grundsätzlich haben Nüsse ja sehr viel gute Öle, hochwertige Eiweiße, viele Ballaststoffe und eben, also wie gesagt, die Öle mit den ungesättigten Fettsäuren. Und dann ist es je nach Sorte auch ein bisschen natürlich unterschiedlich, was sie für Mineralien enthalten. Haselnüsse zum Beispiel haben sehr viel Vitamin E, Kalium, Calcium und Eisen. Walnüsse enthalten besonders viele B-Vitamine und Alpha-Linolensäure. Das ist eben genau diese Omega-3-Fettsäure, die wir gerne ja, im Grunde für alle möglichen Lebenslagen uns wünschen, antientzündlich, gut für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist eben eine von den essentiellen Fettsäuren, die unser Körper nicht selber herstellen kann. Und deswegen gut, wenn wir die mit gesunden Nahrungsmitteln zuführen.
Jetzt haben wir hier auch Kürbiskernmus stehen. Das sind ja jetzt keine Nüsse. Also ich fand das auch ein bisschen, es war, wie gesagt, geschmacklich lecker, aber schon ein bisschen von der Konsistenz her gewöhnungsbedürftig. Aber ist das auch gesund?
Ja, genau. Und wenn das jetzt so pur nicht so schmeckt, dann kann man das ja einfach auch in Nahrung reinrühren. Und tatsächlich haben Kürbiskerne eben auch viele Antioxidantien, viel Magnesium. Und das brauchen wir auch für den Muskelaufbau. Das ist ja oft das Thema, wenn wir die Ernährung aufstocken wollen, dass wir eben auch die Muskeln aufbauen wollen, aber eben auch gut für Nerven und Knochenzellen. Und dieses Mousse ist auch besonders energiereich. Es enthält zwischen 550 und 750 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist schon, das ist schon eine Bank.
Ja, da hatte ich ja gerade auf jeden Fall ein kleines Frühstück.
Ja, das sind richtige Kalorienbomben tatsächlich. Ein Esslöffel von Nussmusen kann schon 100 Kilokalorien enthalten. Das ist so viel wie bei einem ganzen Esslöffel Zucker, aber eben dafür richtig gesund, anders als purer Zucker. Und das ist eben genau der Grund, warum wir der Schuhmacher das empfohlen haben, davon viel zu essen. Und man kennt es ja auch vielleicht, dass diese Nussmuse oft auch eingesetzt werden in der Hungerhilfe. In der Welthungerhilfe gibt es ja auch immer diese Erdnusspäckchen. Das ist einfach ein wunderbarer Energieträger.
Und gleichzeitig nährstoffreich.
Genau.
Ja, man muss ja sagen, dass ihr Ernährungsdocs mal Kalorienbomben empfiehlt, das ist ja wirklich eher selten, sonst ja eher das Gegenteil. Aber warum das bei Dirk Schumacher wirklich nötig war, darüber sprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Dirk Schumacher war 51 Jahre alt, als er dann 2016 das erste Mal bei den Ernährungsdocs war. Und damals hatte er schon seit 13 Jahren COPD. Das ist eben eine chronische Lungenerkrankung, die auch nicht heilbar ist. Das heißt, die Lunge, die verändert sich eben immer weiter. Und seine Lunge hatte sich schon stark verändert. Und ja, diese vielen kleinen Lungenbläschen, die eigentlich ganz am Ende unserer Atemwege sitzen, da findet die Sauerstoffaufnahme in den Körper statt, die hatten sich bei ihm in so ein sogenanntes Lungenemphysem umgebaut. Das heißt, es haben sich große Luftblasen in der Lunge gebildet, die eben das Atmen dann auch zunehmend erschweren.
Also es ist schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium. Aber das hält mich nicht davon ab, da positiv weiterhin mit umzugehen, auch als Beispiel voranzugehen. Und ich habe ja auch eine gewisse Verpflichtung, auch meinen Kindern gegenüber.
Ja, schon damals merkt man ja wirklich in einem Fernsehbeitrag, dass der Dirk Schumacher ein echter Kämpfer ist. Denn er hatte ja im Grunde eine doppelte Problematik. Die COPD ist ja die Erkrankung, die die Atemwege verengt. Das heißt, die Patienten haben nicht mehr die Möglichkeit, die Luft komplett auszuatmen. Das heißt, sie behalten sauerstoffarme Luft in der Lunge und können nicht mehr sauerstoffreiche Luft genügend dann ersetzen. Und gleichzeitig durch das Lungenemphysem ist die ganze Struktur der Lunge so zerstört, dass die Austauschfläche für die Gase ganz, ganz reduziert ist. Und das heißt, wir haben zwei große Grundprobleme, die zusammen ein wahnsinniges Problem für die Patienten darstellen und die einfach permanent luftnötig sind.
Dein Kollege Matthias Riedel, der hatte mit ihm damals so einen Atemtest gemacht und da kam raus, dass er nur noch 22% ausatmen konnte von dem, was eigentlich rausgemusst hätte.
Ja, richtig. Das zeigt eben auch, dass die Erkrankung bei ihm sehr fortgeschritten war.
Dirk Schumachers Ehefrau Conny, die ist damals auch ziemlich besorgt gewesen.
Ich mache mir schon so meine Gedanken, wann das Ende der Fahnenstange erreicht ist und ich hoffe, dass das noch lange so auf diesem stabilen Zustand bleibt, solange die Kinder noch so. Die sind zwar schon relativ groß, aber dann doch wieder relativ klein noch eigentlich, sag ich mal.
Für Dirk Schumacher ist damals schon klar gewesen, irgendwann muss er halt eine Spenderlunge bekommen.
Derzeitiger Stand, ganz klar ist für mich, dass irgendwann eine Transplantation folgen wird. Wann ist ganz offen und ich versuche halbjährlich so in diesen Phasen zu denken, dass ich sage, ja, bis zur nächsten Untersuchung geht's weiter.
Also wirklich, wie der da rangegangen ist, so positiv, bei so einer starken Einschränkung und mit dem Ausblick, finde ich sehr bemerkenswert, das möchte ich nochmal sagen an dieser Stelle. Wie konntet ihr Ernährungsdocs ihm dann helfen?
Ja, also du hast es ja schon angesprochen, COPD ist ja eigentlich erstmal eine Lungenerkrankung, da denkt man ja vielleicht, wieso Ernährung, aber ein großes Problem von Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung ist oft, dass sie unglaublich viel Energie verbrauchen und wirklich massiv an Gewicht und Muskelkraft verlieren und das ist ja genau auch bei Dirk Schumacher aufgetreten. Der Körper braucht einfach unglaublich viel Energie, irgendwie noch die Atmung hinzubekommen. Man muss die ganze Atemmuskulatur anstrengen. Es ist auch eine chronische Entzündung, die auch zehrt. Wir kennen ja auch andere chronische Entzündungssituationen, die dazu führen, dass die Menschen sehr viel Gewicht abnehmen. Das heißt, es ist einfach eine Kombination von Problemen bei diesen chronisch kranken Menschen, die dazu führen, dass sie einfach ganz viel Gewicht abnehmen und eine sogenannte Kachexie bekommen. Das heißt, massiven Muskelverlust, Kraftverlust, Energieverlust. Die Patienten sind ausgemergelt und das erschwert wiederum die ganze Krankheitssituation.
Das heißt, der Körper verbraucht wirklich mehr Energie, als er aufnehmen kann.
Genau. Also einerseits durch die erhöhte Aktivität und gleichzeitig, weil auch einfach die Erkrankung selber zehrt.
Und Dirk Schumacher hat das auch selbst gemerkt.
Dieses Fettgewebe selbst, das wird schon abgebaut. Also das merke ich schon in einigen Bereichen, wo ich denke, da war früher doch mal mehr.
Ja, wirklich Dinge, worüber sich andere freuen, ne? Das war bei ihm dann schon kritisch, denn eine Messung von Muskelmasse und Körperfett, die hat ergeben, dass er damals auch schon 2 Kilogramm weniger Muskeln hatte, als er eigentlich haben sollte. Also statt 29 Kilogramm nur 27 Kilogramm Muskeln.
Ja, das ist genau die Problematik bei erkrankungsbedingtem Untergewicht, dass eben vor allen Dingen die Muskeln auch angegriffen werden. Und das ist ja auch ein Grundproblem. Dieser Muskelschwund ist eben auch sehr stark assoziiert mit Komplikationen. Aber da kommen wir auch noch, glaube ich, drauf zu sprechen. Aber das ist eben auch das, was die Patienten dann so schwächt.
Also seine Ernährung sah bisher ja so aus. Weißbrot, Toast, Aufschnitt, Salami, Pizza, das hat sein Ernährungstagebuch damals gezeigt. Das ist ja genau das, was ihr nicht gerne seht, aber eigentlich würde man ja denken, gut zum Zunehmen.
Ja, natürlich irgendwie würde man sagen, die Kalorienzahl hätte vielleicht schon gestimmt, aber wir sagen ja immer, das sind im Prinzip so leere Kalorien. Mhm. Das ist sehr weißmehllastig mit wenig hochwertigen Nährstoffen. Und es geht ja nicht nur um die Kalorien, es geht ja auch um die Nährstoffversorgung. Und das haben wir eben geraten umzustellen. Also die einfachen Kohlenhydrate zum Beispiel durch komplexe Kohlenhydrate zu ersetzen, also Vollkorn statt Weißmehl. Viele stärkehaltige Lebensmittel wie Haferflocken, Reis, Vollkornnudeln, Kartoffeln und Hülsenfrüchte und vor allen Dingen natürlich viel Eiweiße und gute Fette.
Ja, da kommen die Nüsse ins Spiel.
Genau, Nüsse, aber eben auch Öle. Wir haben das auch schon häufiger hier gehabt. Mhm. Leinöl, Bio-Olivenöl, fette Fische wie Lachs, Makrele, Heilbutt. Die sind reich an Omega-3-Fettsäuren und das ist Energie für die Zelle.
Ja, und er sollte ja auch häufiger essen, also eher 5 kleine Mahlzeiten als eben 3 größere Mahlzeiten am Tag. Und das war für ihn gar nicht immer so leicht.
Also ich bin ja schon dabei, Bananen mehr zu essen, Butter mehr, also Produkte, die fetthaltiger sind, alle zu mir zu nehmen. Also wenn ich früher normale Brötchen gekauft habe, da gehe ich heutzutage auf Schwarzbrot. Und ich esse weniger Süßigkeiten, also wirklich ganz klar, und esse mehr Nüsse dafür.
Ja, und er hat uns tatsächlich auch erzählt, dass ihm das manchmal ganz schön auf den Nerven ging mit den ganzen Nüssen, dass die ihm schon ziemlich zum Hals rausgekommen sind.
Ja, da wäre dann so ein Nussmus irgendwie eine Alternative. Aber auch wenn er genervt davon war, muss man sagen, der ist trotzdem eisern dabei geblieben und hat damals innerhalb von 2 Monaten 4 Kilo zugenommen und davon auch 1 Kilo Muskelmasse. Und er fühlte sich auch insgesamt stabiler.
Also ich glaube einfach, dass ich nicht mehr so infektanfällig bin. Also ich habe nicht mehr Probleme mit der Luft. Ich bin belastbarer geworden auch.
7 Jahre konnte Dirk die Transplantation hinauszögern, aber irgendwann ging es eben nicht mehr und im Mai 2022 hat er dann eine Spenderlunge bekommen. 5 Monate danach ist er dann wieder zu euch gekommen, zu den Ernährungsdocs, und der hatte nämlich inzwischen durch die Erkrankung und im Rahmen dann der Transplantation tatsächlich doch noch weiter abgenommen, ne?
Ja, das ist natürlich auch eine Riesen-OP. Und als er 5 Monate nach der Transplantation zu uns kam, da wog er bei seinen 1,85 Meter nur noch 62,1 Kilogramm und hatte auch nur noch 20 Kilogramm Muskelmasse. Und damit war er jetzt sogar untergewichtig, was natürlich nach so einer Riesen-OP und dem ganzen Krankheitsgeschehen auch nicht ungewöhnlich war eigentlich. Aber natürlich musste er jetzt dringend zunehmen, Gewicht und Muskeln. Das Ganze aber unter erschwerten Bedingungen, denn er hat ja durch seine Spenderlunge immunsuppressive Medikamente gebraucht, also Medikamente, die dafür sorgen, dass der Körper das neue Organ nicht abstößt. Das führt aber dazu, dass das Immunsystem natürlich extrem geschwächt ist und deswegen eine große Gefahr besteht, wenn er Keime mit dem Essen zu sich nimmt. Das heißt, er muss eine ganz strenge, keimfreie Ernährung durchführen, gerade am Anfang. Und das war natürlich extrem schwierig, den Spagat hinzubekommen. Viel Energie, aber aufpassen, dass man eben keine Keime in der Ernährung hat oder zumindest möglichst wenig.
Ja, absolut. Ne? Also sonst würde man ja sagen, zunehmen, okay, das ist für viele, ja, würden sie sagen, Jackpot, ich kann essen, was ich will. Natürlich am besten gesund. Aber das ist ja dann, also dann wirklich viel Energie zu sich zu nehmen, gleichzeitig aber dann so viel beachten zu müssen. Also was muss man denn da alles beachten? Was habt ihr ihm dann geraten zum Zunehmen?
Wieder viele Vollkornprodukte, gegarte Hülsenfrüchte, pasteurisierte, vollfette Milchprodukte und wieder viele gesunde Fette mit Ölen und gut durchgebratenem Fisch oder Fleisch, also kalorienreich, kalorienreich, kalorienreich. Aber eben auch mit gesunden Zutaten. Und alles gekocht, gegart oder geschält, damit es eben möglichst wenig Keime enthält. Und dazu dann natürlich auch Bewegung zum Muskelaufbau.
Ja, vielleicht gilt dann hier auch dieser Satz, den man irgendwie kennt vom Reisen, wenn man in andere Länder reist, cook it, peel it or leave it, ne? Da heißt das ja oft so.
Richtig, genau. Und diese Maßgabe hat Dirk Schumacher auch auf den Weg bekommen, schon von seinen Transplantationsärzten. Das hat er auch wirklich extrem gut beherzigt, aber es ist natürlich im Alltag nicht immer einfach umzusetzen.
Nudelschinkenauflauf mit Sahnesoße, dann überbacken nochmal mit Käse extra, dann normale Nudelgerichte halt, Aufläufe und immer wieder mal Schmand dazu.
Ja, das war natürlich jetzt erstmal nicht so extrem gesund, aber vor allen Dingen, wenn man denkt, wie die langfristige Ernährung aussieht, wir wünschen uns natürlich da noch mehr Vollwertkost, auch mehr Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und gesunde Fette aus Ölen.
Ja gut, aber er hat zumindest erstmal das Ziel erreicht und deutlich zugenommen.
Ja, enorm. Nach 4 Monaten hatte er wieder 70 Kilogramm Körpergewicht und vor allem 28 Kilogramm Muskelmasse. Das ist wirklich beachtlich. Und ich meine, wir reden ja sehr häufig eher über das Gegenteil, dass Menschen Gewicht abnehmen müssen. Aber ich habe auch schon viele Patienten betreut, die in der Situation waren und Gewicht zunehmen mussten. Und man kann ganz klar sagen, das Zunehmen ist fast noch schwieriger als das Abnehmen. Also insofern, es war eine großartige Leistung, dass er das so toll bewältigt hat. Und das eben noch unter den erschwerten Bedingungen.
Ja, ich fühle mich derzeit hervorragend. Also in den letzten Wochen hat das alles ein bisschen zugenommen. Das Gewicht, die Luft, die Kraft. Also ich würde mal sagen, eine Steigerung um mindestens 50, wenn nicht sogar 60-70% Lebensqualität.
Es hat mich so gefreut und also auch wirklich eine beeindruckende Geschichte. Das war vor circa einem Jahr. Und natürlich wollten wir wissen, wie geht es Dirk Schumacher denn heute? Und ich habe natürlich mit ihm gesprochen.
Momentan geht es mir auf der Skala von 1 bis 10. Wenn 10 die höchste Note ist, würde ich mir selbst derzeit eine glatte 9 geben. Von der Ernährung her, muss ich sagen, habe ich jetzt wieder in mehr als eineinhalb Jahren, habe ich die 10 Kilo wieder hochgepäppelt. Aber jetzt derzeit 72,5. Und jetzt geht es halt wirklich darum, das nachhaltig so hinzubekommen, dass man das Gewicht hält. Und das geht nicht über Schokolade und irgendwelche anderen Dinge, sondern das geht dann wirklich über vitaminreiche Ernährung dann. Ne?
Ja, also hat er ein bisschen was aufgenommen auf jeden Fall von euch.
Super, ganz toll. Also ich bin echt begeistert und der Schumacher ist einfach ein ganz, ganz beeindruckender Fall und er hat das extrem gut umgesetzt und auch toll, dass er jetzt ein Jahr später auch immer noch dabei ist, dass es ihm auch so gut geht mit der Lungentransplantation. Mhm. Das ist ja gerade die ersten 1-2 Jahre sind ja auch kritisch und die hat er jetzt quasi überstanden und es geht ihm gut. Also jetzt, glaube ich, kann er wirklich sehr positiv in die Zukunft gucken. Also ich bin begeistert.
Ja, auf jeden Fall. Also er sagt, er ist da auch wirklich sehr eisern, wenn er mal auswärts ist. Das macht er schon. Dann gibt er denen teilweise den Köchen sozusagen so einen Zettel mit, ne, den er damals bekommen hat. Anweisung, bitte durchbraten und so zubereiten. Hat immer seine eigenen Würztütchen mit dabei. Also nie aus dem Salz- und Pfefferstreuer. Aber also so viel Lebensmut, das muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr beeindruckt und auch wie er einfach sein Untergewicht und auch die Mangelernährung bei dieser schweren Erkrankung in den Griff bekommen hat. Ja, und wie das geht, gesund zunehmen. Ich sage an dieser Stelle mal, interessiert mich persönlich auch sehr. Ich kenne das Problem nämlich auch. Und dieses Rauskommen aus dem Untergewicht, das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Häufig ist ja gesund abnehmen bei uns Thema, also das Körpergewicht reduzieren. Aber einige Menschen haben eben genau das gegenteilige Problem und ja wollen oder sollten eben zunehmen.
Ja, und ich erlebe das auch ganz häufig in der Praxis, dass man immer nur denkt, ja, Ernährungsmedizin geht um Übergewicht. Aber ich finde es ganz toll, dass wir jetzt eben auch mal dieses Thema hier behandeln. Denn man darf nicht vergessen, dass etwa 1,6 Millionen Deutsche untergewichtig sind. Das ist etwa die Einwohnerzahl von München. Also es ist schon ein großer Anteil und die Gründe sind vielfältig, aber das kann große gesundheitliche Probleme mit sich bringen.
Ja, vielleicht klären wir erstmal jetzt am Anfang, was heißt dann überhaupt untergewichtig? Also ab wann isst man das?
Ja, also Untergewicht ist auch nicht per se grundsätzlich immer krankhaft, aber per Definition sagt man, es ist im Grunde zu wenig Gewicht für die Körpergröße. Und da haben wir ja immer diesen berühmten Body-Mass-Index, der BMI. Und der wird ja errechnet, Körpermasse in Kilogramm geteilt durch die Länge in Metern zum Quadrat, also Kilogramm pro Quadratmeter. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO teilt da ein, Normalgewicht ist 18,5 bis 24,9 und unter 18,5 wäre dann per Definition Untergewicht. Das ist auch so in der medizinischen Klassifikationsliste definiert, aber man muss ganz klar sagen, es ist nicht grundsätzlich jeder Mensch, der untergewichtig ist, auch krank. Und natürlich ist das schwankt ja auch in der Frage, ist man besonders klein, ist man besonders groß, da ist der BMI auch nicht immer das beste Körpermaß. Hat man trotzdem noch genug Muskelmasse, wenn man so wenig wiegt oder hat man massiv Muskeln abgebaut? Und insofern ist das nicht immer so ein ganz klarer Marker.
Also nur so eine grobe Orientierung, aber womit kriegt man das denn genauer raus?
Ja, also häufig ahnen Patienten ja schon selbst, dass sie vielleicht zu wenig wiegen oder dass sie auch ein eher so krankhaftes Untergewicht haben. Und deswegen nehmen wir jetzt nicht immer nur das Gewicht auf der Waage, sondern wir messen tatsächlich gerne die Körperzusammensetzung mit dieser berühmten BIA-Messung, mit der bioelektrischen Impedanzanalyse. Da wird eben die Körperzusammensetzung gemessen. Also wir können genau messen, wie viel Fettmasse hat derjenige, wie viel Muskelmasse hat er. Und das passiert ja, indem man so Wechselstrom durchleitet. Das ist ja in der Sendung auch schon oft gezeigt worden. Mhm. Das haben wir auch bei Dirk Schumacher gemacht. Und da kann man eben genau sehen, ist das jetzt eine krankhafte Körperzusammensetzung? Wo ist das Problem? Und genau, das haben wir bei Dirk Schumacher ja auch gemacht.
Das Problem ist ja auch, dass Untergewicht eben dann auch oft mit so einem Nährstoffmangel einhergeht, oder?
Ja, ein wichtiger Punkt, wobei man natürlich auch unterscheiden muss, ist das jetzt ein chronisches Untergewicht, wiegt jemand einfach generell konstitutionsmäßig zu wenig oder hat jemand in kurzer Zeit aufgrund einer Erkrankung sehr viel abgenommen? Da gibt es natürlich schon noch Unterschiede, wie jetzt wirklich ein Untergewicht wirklich auch mit einer Mangelernährung einhergeht. Und da unterscheiden wir auch bei der Mangelernährung tatsächlich quantitativ und qualitativ. Quantitativ heißt, man nimmt insgesamt einfach zu wenig Nährstoffe zu sich, also man isst unter seinem Kalorienbedarf, also zu wenig Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate und so weiter. Und bei qualitativer Mangelernährung nimmt man insbesondere eben bestimmte Nährstoffe vielleicht zu wenig auf. Das heißt, man hat vielleicht die ausreichende Kalorienanzahl, aber eben zu wenig gute Nährstoffe, Vitamine, Ballaststoffe und Sonstiges. Generell sagen wir, dass diese Mangelernährung eben mit einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit einhergeht, Infektanfälligkeit, niedrige Knochendichte, Leistungsminderung, Konzentrationsstörungen, Wundheilungsstörungen, Verdauungsstörungen, Menstruationsstörungen. Eigentlich gibt es fast nichts, was nicht auch von der Mangelernährung betroffen ist. Und es gibt natürlich immer den Hang, dass man auch sagt, ja, habe ich denn genug Versorgung? Und da gibt es diese Nährstoffanalysen im Blut, die sind aber in der Regel nicht so besonders repräsentativ und davon raten wir eigentlich ab. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz auch betonen, weil das oft auch nicht beachtet wird, dass auch Menschen, die eigentlich übergewichtig sind, tatsächlich auch eine qualitative Mangelernährung haben können. Das ist nicht das Thema für heute, aber man sollte das auch im Blick haben, dass auch die Menschen oft mangelernährt sind.
Ja, finde ich total wichtig, ne? Gerade weil da eben auch wahrscheinlich viele dieser leeren Kalorien irgendwie gegessen werden. Also hohe Energiedichte, aber geringe Nährstoffdichte,
richtig,
das ist ja immer
genau
so das Thema. Ne? Aber wenn ich jetzt Untergewicht habe, also wie gesagt, ich sage das jetzt auch wirklich aus ganz eigenem Interesse, was kann ich denn machen, um gesund zuzunehmen?
Also erstmal muss man natürlich klären, was ist eigentlich die Ursache? Also wie gesagt, es gibt die konstitutionellen Situationen, wo Menschen, und da würde ich dich jetzt mal so einschätzen, einfach von Natur aus eher mit dem Gewicht an der unteren Grenze liegen. Aber natürlich muss man auch klären, ist irgendeine Krankheit schuld? Gibt es eine Darmerkrankung, die dafür sorgt, dass man die Nährstoffe nicht mehr richtig aufnimmt? Zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie ein Morbus Crohn, eine Colitis ulcerosa oder klassisch auch die Zöliakie, diese Glutenerkrankung, die oft erst dadurch erkannt wird, dass man irgendwelche Mangelzustände bekommt. Dann gibt es natürlich auch immer, was vielleicht etwas eklig in der Vorstellung ist, aber auch einen Parasitenbefall. Mhm. Da haben wir Bandwürmer, die uns das Essen wegfuttern. Andere Formen von Lebensmittelunverträglichkeiten, Fettverdauungsstörungen, auch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktionen und natürlich auch Depressionen, Stress, Essstörungen, die dahinter stehen können. Das kann alles eine Rolle spielen und das muss man erstmal abklären. Das ist der erste Schritt.
Ganz besonders hellhörig wird man ja oder werdet ihr auch oder sollte man selber auch sein. Du hast es gerade eben schon mal kurz erwähnt, wenn das eben nicht so eine dauerhafte Situation ist, sondern wenn das schnell und plötzlich passiert, oder?
Ja, das ist ganz klar in der Medizin ein sogenanntes Alarmsymptom, ein Alarmzeichen. Das ist ganz häufig einfach Ausdruck einer zugrunde liegenden Erkrankung, die man unbedingt abklären muss. Das ist leider auch häufig eine Krebserkrankung oder eine andere chronische Entzündung. Also es gibt dann schon organische Erkrankungen, die man unbedingt früh erkennen muss, um sie zielgerichtet zu behandeln. Und wie gesagt, das fällt alles unter den Begriff der sogenannten B-Symptomatik. Neben dem Gewichtsverlust besteht da häufig auch Abgeschlagenheit, Fieber, Nachtschweiß. Also all diese Dinge sollten auf jeden Fall alle Alarmglocken angehen lassen. Und da muss man dringend zum Arzt gehen und das abklären lassen.
Finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Aber wenn man das jetzt abgeklärt hat und entweder eine Grunderkrankung, die jetzt nicht so total akut und lebensbedrohlich ist, aber dann eben eingestellt ist oder man tatsächlich auch einfach keine hat, weil man, weiß ich nicht, Sportler ist und zunehmen möchte oder sowas. Wie geht das dann ganz konkret?
Also wir sagen immer, um gesund zuzunehmen, sollte man circa 300 bis 500 Kilokalorien mehr pro Tag zu sich nehmen, als wir brauchen. Das heißt, man hat immer ein geringes Überangebot an Kalorien. Und die sollten aber möglichst ausgewogen und gesund sein. Das heißt zum Beispiel eine ausgewogene Mittelmeerkost, die sogenannte Mediterranean Diet, aber eben mit höherer Kaloriendichte als vorher.
Ja, diese mediterrane Ernährung, die wird ja häufig empfohlen. Die hatten wir hier auch schon öfter. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, was gehört so dazu?
Da ist der Fokus vor allen Dingen auf viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreideprodukten und vor allen Dingen eben gesunde Öle, Fisch, Nüsse und Kerne. Da haben wir sie wieder.
Da haben wir sie wieder, genau. Und was ist davon jetzt besonders gut wirklich zum Zunehmen? Also das Gemüse und das Obst ja ist halt wichtig für die Nährstoffe, aber davon nimmt man ja jetzt alleine nicht zu.
Naja gut, die Energieträger, das sind natürlich erstmal Kohlenhydrate und Fette. Und gerade auch in der Kombination ist es eben geeignet zum Zunehmen. Wir wissen ja auch, in anderen Fällen wollen wir das nutzen zum Abnehmen. Mhm. Und die Kombination, wir hätten halt viele gesunde Öle, wie zum Beispiel kaltgepresstes Leinöl, Olivenöl oder Walnussöl. Oder auch unser heimisches Rapsöl. Und dann zum Beispiel fettreiche Fische wie Lachs, Makrele, Hering, Heilbutt. Das sind alles gute Energieträger für die Zellen.
Weil die eben reich an Omega-3-Fettsäuren sind.
Genau, das zum einen. Und auch weil Seelachs und Hering zum Beispiel auch viel L-Carnitin enthalten. Das ist auch eine Eiweißverbindung, die eine wichtige Rolle in unserem Fettstoffwechsel in den Zellen hat. Und gerade auch bei einigen Krebspatienten, die ja häufig an Untergewicht leiden, hat man nachweisen können, dass sie zu einer Gewichtszunahme beitragen können.
Aber was ist mit so fettreichen Milchprodukten? Ist das auch okay?
Ja, unbedingt. Also viele Menschen haben ja immer so den Hang, ich kaufe immer alles nur noch in Mager-Variante. Und da würden wir eben genau das Gegenteil empfehlen. Also Vollfettprodukte, zum Beispiel 3,8% Milch statt 1,5%. Ruhig mal ordentlich Sahne nehmen, Käse, Creme fraiche. Denn diese Milchprodukte enthalten ja auch viele Aminosäuren im Eiweiß. Und es sind ja tierische Eiweiße, die deswegen auch unserem sehr ähnlich sind und gut aufgenommen werden können. Und dadurch wird auch die Aufnahme von Fetten im Körper verbessert.
Okay, klingt gut. Der nächste Auflauf ist geplant. Natürlich mit Gemüse. Das sind jetzt mal die Fette gewesen. Was ist mit den Kohlenhydraten? Da hast du gesagt, die sind auch wichtig.
Auch am besten in Form von gesunden, komplexen Kohlenhydraten. Die sollte man auch etwas nach oben schrauben. Also zum Beispiel Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Haferflocken, Kartoffeln. Hülsenfrüchte, die bringen auch gleich noch viele gesunde Ballaststoffe mit sich. Mhm. Und dazu eben am besten viele Eiweiße und auch noch Gemüse und Obst. Und natürlich, das haben wir ja auch schon als Thema gehabt, Sport. Man kann nur mit Eiweiß essen keine Muskeln aufbauen, sondern man muss die Muskeln auch trainieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch am besten so ein bisschen Kraftsport. Also weniger Ausdauersport, sondern wirklich Kraftsport, um die Muskeln aufzubauen.
Ja, das versuche ich auch immer zu beherzigen. Also wenn ich laufen gehe, dann nicht so lange immer, damit ich nicht so viel verbrenne, sondern eben eher was aufbaue und eher Kraftsport dann machen. Aber das, ich finde, das klingt jetzt grundsätzlich immer erstmal nach einem sehr vollen Teller und nach sehr mächtigen Mahlzeiten. Aber das muss es gar nicht unbedingt sein, oder?
Nein, davon raten wir sogar eher ab, weil das ist oft so, dass die Menschen das auch gar nicht schaffen oder ihnen das davon auch übel wird. Das empfehlen wir nicht. Sondern wir würden eher eben versuchen, das, was bisher gegessen wurde, einfach energiereicher zu gestalten. Das heißt, die reine Menge ist die gleiche, aber das, was man isst, hat sehr viel Energie. Dass man eben einfach zum Beispiel einfache Kohlenhydrate durch komplexe austauscht, dass man eben mehr Öle und Fette dann zum Kochen zum Beispiel benutzt. Und was eben auch oft hilft, ist, dass man häufiger isst. Die Frequenz erhöht also das berühmte Snacken zwischendurch, was wir beim Abnehmen eben genau eher verbieten, ist hier tatsächlich empfohlen. Also zum Beispiel 5 Mahlzeiten statt 3.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ihr seid ja sonst eher für längere Pausen zwischen den Mahlzeiten, aber das ist bei Untergewicht dann gar nicht so entscheidend.
Nein, im Gegenteil. Also da würden wir Snacks sogar empfehlen und vor allen Dingen natürlich am liebsten gesunde Snacks mit vielen Nährstoffen. Also da haben wir jetzt wieder die Nüsse, zum Beispiel einen Löffel Nussmus mit Obst zusammen zwischendurch. Das ist ideal. Enthält viele gesunde Fette, hochwertige Ballaststoffe und Eiweiße, dazu Vitamine und Mineralstoffe. Und das hat ja Dirk Schumacher auch eben gemacht.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, 300 bis 500 Kalorien mehr pro Tag. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen besprochen, was eben kalorienreich ist. Aber vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben. Wie viel ist das denn so insgesamt?
Ja, also da habe ich auch mal wieder was mitgebracht. Zum Beispiel mal ein Liter Fruchtsaft. Mhm. Das wären zum Beispiel 500 Kalorien oder Mandeln 70 Gramm.
Ja.
Oder 100 Gramm
hier. Das ist
sehr schön.
Gar nicht so wenig.
Das ist ganz schön viel tatsächlich. Mhm. Aber über den Tag verteilt kann man das schon snacken. Oder zum Beispiel auch 100 Gramm Studentenfutter.
Also das ist schon so ein, das ist auf jeden Fall eine Zwischenmahlzeit, die ich mir vorstellen.
Aber man verteilt das ja über den Tag. Man hat das ja eben nicht als eine, man isst ja nicht einen Nusstopf auf einmal, sondern man kann ja immer wieder mal zwischendurch eine Mandel snacken oder eben, man kann ja auch mischen, man kann ja auch ein bisschen Fruchtsaft trinken und dann ein paar Mandeln essen. Also man muss auch versuchen, das vielseitig zu gestalten, damit es einem eben nicht so wie bei Dirk Schumacher aus den Ohren rauskommt, sondern dass man das einfach, dass man dabei bleibt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem der Liter Fruchtsaft ist vermutlich auch wegen des vielen Zuckers jetzt gar nicht so gut. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt irgendwie so eine komplette Hand nur mit Mandeln einfach so zu essen, fände ich auch ein bisschen anstrengend. Aber genau, also das wären einfach so Sachen, wo man sagen könnte, wenn man das irgendwie über einen Tag verteilt. Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall machbar. Mhm. Ich will aber noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Man weiß ja aus Studien immer besser, dass Leute, die eben ja eher wenig Kalorien zu sich nehmen, tatsächlich länger leben. Wir empfehlen ja jetzt gerade genau das Gegenteil. Wie geht das zusammen? Oder was sagst du vielleicht auch Leuten, die danach fragen?
Naja, ich glaube, das ist ja ganz wichtig zu entscheiden, ob es sich um ein gesundes Untergewicht handelt. Also Menschen, die, wie gesagt, einfach von Natur aus ein bisschen untergewichtig sind, aber im Prinzip einen völlig gesunden Organismus haben. Oder aber, ob wir um Betroffene reden, die mangelernährt sind, die zum Beispiel einfach viel Gewicht abgenommen haben, die chronische Grunderkrankungen haben, weswegen sie mangelernährt sind, wie beispielsweise Krebserkrankungen. Und da ist es ganz klar gezeigt, dass die Mangelernährung das Leben verkürzt. Also nicht nur das Leben verkürzt, sondern auch alle möglichen Komplikationen mit sich bringt. Die Patienten müssen häufiger ins Krankenhaus, sie haben mehr Infektionskrankheiten, wenn sie operiert werden müssen, liegen sie länger auf Intensivstationen, sie haben ein höheres Risiko, auch wirklich zu versterben an Komplikationen. Also das ist insgesamt eine sehr ungünstige Situation, diese Mangelernährung, weil der Körper eben einfach auch aufgrund seiner Grundkrankheit deutlich mehr Nährstoffe braucht. Stattdessen baut der Körper sie aber wieder ab. Also die Muskeln schwinden und das ist eben die Situation, wo man die Mangelernährung und das Untergewicht behandeln muss. Ein wichtiger Punkt ist, wäre auch vielleicht nochmal zu überlegen, dass Menschen im höheren Alter oft auch untergewichtig sind. Da ist natürlich auch ein bisschen Konstitution dabei, aber wir wissen tatsächlich, dass 60% der Menschen, die in eine Geriatrie eingeliefert werden, mangelernährt sind. Und da gibt es eben die schon genannten Komplikationen, verlängerte Krankenhausaufenthalte und eben auch ein letztendlich früherer Tod.
Also gerade bei älteren Menschen, vor allem wenn sie irgendwie noch eine Erkrankung haben, kennt man ja auch häufiger dieses Problem, dass denen der Appetit fehlt oder vielleicht sogar auch sowas wie Hungergefühl. Also dass sie gar nicht merken, dass sie irgendwie viel zu wenig essen. Wie kann man denn vielleicht auch den Appetit ankurbeln, um dann eben auch dadurch mehr Kalorien zu sich zu nehmen?
Ja, da gibt es wirklich einige interessante Studien, die auch zeigen, dass die Ursachen vielfältig sind. Der Appetit ist oft nicht da, aber oft ist es auch so eine soziale Isolation. Mhm. Gerade ältere Menschen, die alleine leben, die haben gar keine Lust mehr zu essen.
Ja, weil klar, Essen ist ja auch irgendwie eine Soziales.
Richtig.
Ne?
Mhm. Und es ist auch mit Aufwand verbunden. Man muss einkaufen gehen, man muss kochen. Genau, also da sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Und da kann man natürlich versuchen, ein bisschen gegenzusteuern, dass man versucht, irgendwie gemeinsames Essen zu organisieren, das Essen vielleicht nett anzurichten. Wir raten den Menschen auch wirklich immer genau in sich hineinzuhorchen. Worauf haben sie denn vielleicht Lust? Mhm. Was könnten sie sich vorstellen? Nicht so ein bisschen nach Programm einkaufen, sondern wirklich überlegen, Mensch, worauf habe ich denn auch mal Lust? Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch bestimmte Tricks, wie man den Appetit ein bisschen anregen kann. Beispielsweise auch durch Bitterstoffe. Die können ja sowohl appetitzügelnd wirken, aber auch manchmal Appetit anregen.
Ach, das ist ja interessant.
Zum Beispiel Chicorée, Radicchio, Fenchel, Lauch, Petersilie oder Löwenzahn. Oder auch beispielsweise Brennnesseltee. Dann haben wir ja auch immer noch mal das berühmte Glutamat, was wir sonst eigentlich meiden wollen. Mhm. Aber das zeigt auch, dass es den Appetit anregen kann. Es ist ja ein bisschen verschrien als Geschmacksverstärker, aber es ist natürlich auch natürlich in Lebensmitteln enthalten, zum Beispiel in Pilzen, in Parmesan, in getrockneten Tomaten. Und das sind auch Dinge, die eben ein bisschen unterstützen können.
Ja, und Pilze, Parmesan und getrocknete Tomaten sind da jetzt auch eher gesunde Lebensmittel, würde ich sagen. Ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Ja, Wahnsinn. Also gute Rezepte zum Thema Untergewicht, die findet ihr natürlich in den Shownotes beziehungsweise natürlich auch auf der Webseite der NDR Ernährungsdocs. So, jetzt habe ich schon mal das Thema Rezept angesprochen. Da bin ich jetzt richtig gespannt, was du mir da heute mitgebracht hast.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Das ist ein ganz leckeres Rezept für einen Frühstücksshake mit Avocado und Banane.
Was kommt da so rein?
Ja, wollen wir mal in den Korb gucken?
Ja, also Banane, Avocado, Haferflocken, Kakaopulver, Zimt, klingt schon mal alles sehr gut, und Reisdrink, natürlich ohne Zucker, und Algenöl. Ja, ist überschaubar, finde ich.
Ja, es ist auch ein total einfaches Rezept, indem man einfach die Zutaten in den Mixer schmeißt und das dann püriert.
Ja, würde ich sagen, machen wir das doch mal.
Genau, also man würde eben die Banane schälen, Avocado kommt nur eine halbe rein. Mhm. Der fällt mir sogar entgegen, der Kern.
Das ja, ist doch super. Schon mal
perfekt hier. Genau.
So.
Genau, dann haben wir noch 3 Esslöffel Haferflocken.
Mhm.
Was brauchen wir noch? Ein Teelöffel Kakaopulver.
Kakaopulver, genau. Ein Teelöffel.
Oh. Sehr schön. Und jetzt kommt noch
Zimt. Jetzt würde der Reisdrink noch
reinkommen. Genau, etwa 200 Milliliter. Oben drauf gießen. Genau, und wenn wir das eben so zusammenstellen, dann kann man eben sagen, Avocados haben halt super viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, aber eben auch 23 Gramm Fett pro 100 Gramm. Aber das sind eben hauptsächlich die gesunden Fette, also die ungesättigten Fettsäuren, die wir eben gerne haben. Dann haben wir die Banane dabei. Die hat jede Menge Vitamine und Mineralstoffe, wie beispielsweise Kalium, Magnesium, Vitamin B6 und natürlich auch viel Energie. Pro Banane etwa 150 Kilokalorien.
Wow.
Also insgesamt ist es eine richtige Energiebombe, eine gesunde Energiebombe.
Mhm.
Einmal pürieren.
Drücken wir mal.
Super.
Sieht aus wie so ein Kakao.
Ja, oder so eine Karamellcreme fast, ne?
Ja, ja. Gucken wir mal.
Genau, jetzt wollen wir natürlich noch das Algenöl reinrühren am Schluss.
Okay.
Etwa ein Teelöffel.
Was macht das Algenöl?
Ja, also genau wie Fisch enthält Algenöl ja sehr viele von diesen Omega-3-Fettsäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann, die aber eigentlich wichtig für unseren Körper sind. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass eben zumindest der Verzehr von Lebensmitteln wie fetter Fisch, die eben diese Öle enthalten, das Risiko für Herzinfarkt senken kann. Das ist eigentlich ein besonders gutes Öl. Man muss etwas einschränkend sagen, dass in letzter Zeit auch einige Studien aufgetaucht sind, die zeigen, dass möglicherweise bei Menschen mit Herzerkrankungen das Zusetzen von Omega-3-Ölen tatsächlich auch ein Risiko für Herzrhythmusstörungen erhöhen kann, für das Vorhofflimmern. Also insofern, wenn man jetzt eine Herzerkrankung hat, sollte man vielleicht vorher seinen Arzt ansprechen, ob das Zusetzen von Omega-3-Fettsäuren dann indiziert ist. Das gilt aber offenbar nicht für eine gesunde Ernährung. Also wenn man jetzt viel fetten Fisch isst, das ist wohl weniger problematisch.
Okay, ich habe keine Herzprobleme, deshalb würde ich jetzt total gerne mal diesen Shake mit Algenöl probieren. Machst du mit?
Ja, unbedingt.
Riecht auf jeden Fall sehr frisch, ehrlich gesagt. Also anders, als man es erwarten würde bei der Farbe und Konsistenz.
Schmeckt sehr lecker.
Oh ja. Also vielen Dank für diese tolle Rezeptidee. Ich habe heute grundsätzlich auch wieder einiges mitgenommen. Gesund zunehmen, das ist super wichtig bei Untergewicht und gar nicht so einfach. Und das geht vor allem mit vielen Nährstoffen und jetzt nicht einfach, indem man mehr auf den Teller packt. Also probiert gerne mal unsere Rezeptidee aus, wenn das bei euch vielleicht auch der Fall ist. Und den Link für diesen leckeren Shake, den findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr natürlich auf ndr.de/edocs. Aber denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Nadine Becker und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern. Am besten einfach in der ARD Audiothek auf die kleine Glocke klicken. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und empfehlt uns doch gerne weiter. Ich bin mir sicher, ihr kennt auch Menschen, die ja vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen neugierig, welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Oft geht es bei uns ja um Krankheiten, bei denen Übergewicht eine Rolle spielt, wo die Menschen also ja erstmal abnehmen müssen und dann natürlich die gesunde Ernährung auch beibehalten sollen. Aber auch wenn man Untergewicht hat und zunehmen soll, geht es ja darum, das mit Lebensmitteln zu machen, die dem Körper nicht nur Kalorien bringen, sondern eben auch alle nötigen Nährstoffe. Ich gehöre tatsächlich auch eher zu dieser Sorte Menschen und bemühe mich ja auch schon mit der gesunden Ernährung. Aber mal ehrlich, ne? Gerade wenn man so einen stressigen Arbeitstag hat, bei dem man gedanklich auch von der einen Aufgabe zur nächsten hüpft, dann soll es ja eben oft schnell gehen und da ist dann der Griff zu Fastfood oder Süßkram eben doch sehr verführerisch. Das geht einem als Podcast-Host auch manchmal so, oder Sebastian?
Klar, ne? Also gerade an Tagen, wo ich Crox Daily mache, da gibt es viele Absprachen, Aufzeichnungen, vieles will in kurzer Zeit vorbereitet werden. Naja, und dann kommt das mit dem Essen eben schon mal gerne zu kurz, aber immerhin ist es bei mir selten richtig Fastfood, also so Pommes, Burger, Pizza, sowas. Ne? Bei mir ist dann eher so das Problem, dass ich mich den ganzen Tag von Brot ernähre oder einfach zu wenig esse tagsüber und abends so einen riesen Hunger habe und dann natürlich dann abends viel zu viel esse, obwohl ich ja eigentlich an der Quelle sitze und ja auch weiß, wie wichtig gute, ausgewogene Ernährung ist, nicht zuletzt, weil du ja regelmäßig bei uns bist mit Ernährungsthemen, ne?
Ja, ja, so ist das. Aber also Brot, genau, aber ist ja schon mal gar nicht so schlecht, dass du jetzt nicht nur zu Pommes greifst.
Es geht schlimmer, ja, auf jeden Fall.
Sebastian Sonntag ist übrigens gemeinsam mit einigen anderen Host bei Crox Daily. Und ich habe da letztens ja auch mal über Hafermilch berichtet und dass sie gar nicht so schlimm ist, wie das häufig irgendwie auf Social Media propagiert wird momentan. Das packe ich euch natürlich in die Shownotes. Aber ihr habt ja generell ein super breites Themenspektrum. Es geht ja nicht nur um Ernährung.
Nee, genau, und nicht nur um Hafermilch. Also es ist ziemlich alles mit dabei. Umwelt, Klimathemen, ja eben Gesundheit, ne, so von wegen guter Ernährung, aber auch Technik, wichtige gesellschaftliche Themen. Aber es sind eben alles Themen, wo wir uns oder wo sich unsere Community fragt, wie funktioniert denn das eigentlich wirklich? Ja, oder stimmt das, was da so drüber erzählt wird? Und dann schauen wir, was die Wissenschaft dazu sagt und suchen dann auch nach Lösungsansätzen für Problemstellungen, wenn es denn welche gibt. Und das eben faktenbasiert, frei von Emotionen, die ja je nach Thema auch gerne mal hochkochen.
Was heißt das dann konkret? Also wie sieht das dann so aus?
Wenn wir gerade beim Thema Emotionen waren, was ja ziemlich emotional diskutiert worden ist und teilweise ja auch immer noch wird, ist das Thema Wärmepumpen. Und da haben wir vor einiger Zeit in der Folge ausführlich uns mal mit den Wärmepumpen beschäftigt. Also ob sie wirklich immer die beste Lösung sind oder ob es nicht vielleicht auch Sinn ergibt, alternativ auf eine moderne Gasheizung zu setzen. Und da sind wir dann mal ganz ergebnisoffen rangegangen und haben eben nur auf die Fakten geschaut. Okay, am Ende ist rausgekommen, dass moderne Gasheizung natürlich besser sind als alte oder auch als eine alte Ölheizung. Die Wärmepumpe ist aber auch aus wissenschaftlicher Perspektive in den allermeisten Fällen die bessere Lösung. Aber so habe ich jetzt eben die passenden neutralen Fakten in einer emotionalen Diskussion. Oder wir haben darüber gesprochen, ob Schrittzähler im Handy oder in der Smartwatch wirklich zuverlässig unsere Bewegungen tracken. Ob was dran ist, dass die Gen Z keinen Bock hat auf Arbeiten und den Boomern unser Klima egal ist. Oder ein Thema, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, kann Käse süchtig machen? Fand ich auch sehr spannend.
Also ich glaube, bei mir auf jeden Fall.
Es hat eine Tendenz, ja. Kasomorphine ist ein wichtiges Wort, aber da ist auch wieder, wenn du jetzt nicht jeden Tag 40 Kilo Käse isst, ist es auch relativ harmlos.
Nicht ganz. Aber wie kommt ihr denn zu diesen Fragen? Also sitzt ihr da in der Redaktion und überlegt ihr euch oder wie sieht das aus?
Also viele Fragen kommen tatsächlich aus der Quarks-Community. Also da schreiben uns Leute direkt an mit einem Thema oder wir sehen in unseren Insta- oder YouTube-Kanälen, dass die Menschen da über irgendwas diskutieren. Und klar, wir überlegen uns in der Redaktion natürlich auch selbst mal, was gerade wichtig sein könnte, wo wir vielleicht eine Einordnung liefern können bei einer Diskussion, die es gibt in der Gesellschaft oder in der Politik. Da finden wir natürlich auch nicht immer die passende Lösung, aber wir können eben ein Thema von allen Seiten beleuchten und vielleicht auch Lösungsansätze diskutieren.
Ja, das klingt eigentlich ziemlich gut. Manches lässt sich ja auch jetzt nicht einfach irgendwie, ja, wie mit so einer Ernährungsumstellung angehen, sondern ist einfach, ja, komplexer und komplizierter, ne? Und lässt sich auch nicht direkt lösen.
Ja, absolut. Also sowas wie Klimakrise ist ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt, ne? Und das ist wahnsinnig komplex und deswegen ist es eben auch immer wieder Thema bei uns in Quarks Daily oder auch in unserem Quarks Daily Spezialausgaben, die es am Samstag gibt, wo wir uns einem Thema dann ganz intensiv widmen und da kann man dann halt auch viele Perspektiven einnehmen von dem, was wir tun können gegen den Klimawandel, aber auch was in der Politik, in der Gesellschaft so allgemein gefragt ist. Und so haben wir eben dann die Möglichkeit, auch komplexe Themen von vielen verschiedenen Perspektiven anzugehen.
Ja, richtig, richtig spannend. Vielen Dank, Sebastian, für diesen Einblick in deinen Job bei Quarks Daily. Ist für mich auch nochmal spannend tatsächlich.
Sehr gerne.
Sebastian, mich und all die anderen Leute aus dem Quarks Daily Team, die findet ihr natürlich in der ARD Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch ganz bequem als Direktlink in unseren Shownotes.
So, und jetzt noch ganz kurz was in eigener Sache. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie Bester Ratgeber nominiert. Wie cool ist das denn bitte? Das Publikumsvoting, das läuft noch bis zum 20. Mai, stimmt also gerne fleißig ab auf deutscherpodcastpreis.de. Den direkten Link, den findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und weitersagen.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.